hier. Schön für die, die noch geblieben sind oder die, die auch am Stream zuschauen. DNA, Elli hat gerade gemeint, warum ich das englische Wort genommen habe, keine Ahnung. Ich bin Theologe, ja kein Biologe. Wir können gerne hinterher darüber diskutieren, wie ich es besser genannt hätte. Warum ich es überhaupt so genannt habe, das erkläre ich euch zwischendurch noch. Zellinformationen, jeder von uns ist einmalig, die Sonja hat es ja schon gesagt, es steckt in jedem von uns drinnen und auch wir als Gemeinde sind einmalig, obwohl wir auch nur eine von vielen Gemeinden sind, die es gibt. Und es gibt doch einen guten Grund, warum wir sind, wer wir sind. Und mit dieser neuen Predigtreihe, also bei der letzten ging es ja auch viel um Glaube zu Hause, jetzt geht es mal wirklich um Gemeinde. Warum sind wir, wie wir sind? Also warum sind wir die EVG, wie sie heute hier zu sehen ist und zu hören und zu erleben, weil es ist ja nicht nur sehen und hören, es ist Gemeinschaft, es ist viel mehr und es ist Gott, der mittendrin steckt. Und wir sind ein lebender Organismus, ja? Also wir sind auch nicht nur die Summe der Vielzahl der Einzelteile. Also so wie beim Körper. Der Körper ist ja nicht nur ein Zellhaufen, sondern da steckt eben eine Information drin, die ihn zu dem macht, was ihn macht. Und wir sind kein Bastelclub, wir sind auch kein Sportverein, auch wenn es viele Leute gibt, die sportlich sind oder die gerne basteln. Das ist ja keine Frage. Wir sind Christen und das macht uns aus. Wir glauben an den einen Gott. Und ich sage das ganz bewusst, nicht an irgendeinen Gott, sondern an den einen. Sonja hat es ganz am Anfang gesagt, den einen, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist gezeigt hat. Nicht an irgendeinen anderen Gott. Und mit der Reihe will ich uns noch mal ein bisschen vor Augen malen. Ganz werde ich es nicht schaffen in aller Vollkommenheit und allen Facetten, da steckt viel zu viel drin. Was uns ausmacht und wer bestimmt, wer wir sind. Und bei Menschen, deswegen der Titel, ist es eben nicht das Äußerliche. Also das, was wir sehen, bestimmt ja nicht, warum ein Mensch ist. Sondern das ist nur das, was wir wahrnehmen von einem Menschen. Und so ist es auch bei uns als Gemeinde. So wie du uns wahrnimmst, wenn du hier zur Tür reingehst oder wenn du zu einer Kleingruppe kommst oder wenn du irgendwo bei einer Veranstaltung bist, wo EVG draufsteht, ob das Jungschar, Kindergottesdienst, Gottesdienst oder was auch immer ist, dann nimmst du ja was wahr. Aber du nimmst nicht immer sofort, also ich hoffe auch, aber nicht immer sofort den ausschließlichen Kern wahr. So ist es ja auch bei Menschen. Also wenn ich hier einen von euch anschaue, dann sehe ich auch nicht seine DNA. Aber so viel von seiner DNA sehe ich, dass ihr Mensch seid und nicht Giraffe, Nashorn oder irgendwas Ähnliches. Das kriege ich gerade noch unterschieden. Und natürlich, wie du bist, hat auch viel mit deiner Erziehung, deiner Kultur oder anderen Dingen, die du in deinem Leben erlebt hast oder erleben musstest, zu tun. Und trotzdem das, was dich wirklich ausmacht, dass du heute Mensch bist, das hat deine DNA festgelegt. Das liegt tief in dir drin und so ähnlich ist es bei uns als Gemeinde auch. Warum wir hier heute beim Lobpreis nicht alle aufgestanden sind und jubelschreiend Halleluja zwischendurch gerufen haben, hat was mit unserer Kultur zu tun. Warum wir keine Orgel haben, sondern eine Band, hat was mit unserer Kultur zu tun. Das ist, wie wir gewohnt sind, wie wir es uns auch ein bisschen Stück angeeignet haben, Glauben zu leben. Aber das ist nicht unsere DNA. Ja? Also es gehört dazu und ich finde gut, dass es dazu gehört, aber es ist nicht das, warum wir Gemeinde sind überhaupt, sondern es ist ja das, was beim Menschen Erziehung, Kultur oder Ähnliches ist. Etwas hat die DNA in uns hineingelegt. Bei Menschen sind es unsere Eltern, die sich da vereinigt haben und wo eine neue rauskam. Bei uns Christen ist es Gott, der das in uns reingelegt hat. Das, was uns wirklich ausmacht, ist nicht antrainierbar und ist auch nicht änderbar, sondern es wurde von Gott reingelegt. Wenn ich jetzt frage, und wie kommt dann unsere DNA zustande? Der zuckt vielleicht und sagt, stopp mal, die kann doch gar nicht zustande kommen. Gott hat die doch gemacht. Richtig. Richtig, Gott hat die in uns reingelegt und nicht wir können sie machen. Als Menschen versuchen wir das ja gerade immer wieder an unserer DNA rumzuschrubbeln. Anderes Thema. Wir können sie nicht machen, aber wir können sie aufdecken, wir können sie untersuchen und wir können erkennen, warum Gott uns als Gemeinde so wollte. Er bestimmt also, was wir sind und wer wir sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke immer wieder, ich bin ein Kind meiner Zeit. Und wenn ich dann merke, da will ein Wesen oder ein anderer Mensch über mein Leben bestimmen, dann zuckt so in mir. So, ich bin doch ein aufgeklärter, rationaler Mensch. Ich weiß doch, wer ich bin und was ich will und wohin ich will. Meistens zumindest. Manchmal auch nicht. Aber ich will das selber in der Hand haben. Und dann ist da ein Gott, der bestimmt. Das ist gar nicht so einfach für uns in dieser Kultur. Es gibt andere Kulturen, für die das einfacher ist. Aber das zeigt uns, an unserer DNA können wir nicht rumbasteln, aber wir müssen sie immer wieder aufdecken, um zu merken, was macht uns aus. Zurück zur Kirche. Kirche ist nicht veränderbar. Gott hat sie vorgegeben, aber die Form, wie Kirche gelebt wird, das erleben wir ja auch. Wir können hier in Königsbrunn in die Landeskirche gehen, da wird eine andere Form gelebt, aber hoffentlich derselbe Inhalt. Wir können auch nach Augsburg in irgendeine andere freie Gemeinde gehen, da wird die Form wieder ein bisschen anders gelebt, aber hoffentlich derselbe Inhalt. Also das, was uns zur Kirche, wohlgemerkt auch Gottes macht und nicht meine Kirche oder sowas. Man redet ja so oft meine Gemeinschaft. Sie gehört weder dir noch mir, sie gehört Gott. Und der bestimmt und der macht. Und jetzt, wenn wir uns auf die Suche gehen, dann begeben wir uns auf eine Reise und landen 2000 Jahre vorher. Da hat Jesus viele Grundlagen gelegt und vieles aufgedeckt, wie Gott ist und was Gemeinde ausmacht. Und wenn ich mit euch auf diese Reise gehe, dann habt ihr ja vielleicht schon festgestellt, falls ihr das Gemeindebrief gelesen habt, ich habe drei Schlagworte gewählt: Jesus sehen, Jesus kennen, Gemeinschaft leben, Menschen dienen. Das sind auch bewährte Worte, die sind nicht neu, die habe ich nicht gerade erfunden, sondern die haben wir als Gemeinde vor gut 10, 12, 14, 15 Jahren irgendwo so mal in dieser Form festgelegt und auch damals waren sie eigentlich nicht ganz neu, sondern sie wurden nur wieder neu ins Bewusstsein gerückt mit diesen Worten. Da haben die Mitglieder hier gerungen, haben in der Bibel geforscht, haben nochmal überlegt, wie wollen wir das auf den Kern bringen, wie wollen wir das auf den Punkt bringen, um uns immer wieder daran zu erinnern, warum wir hier sind und was uns ausmacht. Und ihr habt, muss ich sagen, ich war damals noch nicht dabei, diese 6 Worte gewählt. Ich finde sie sehr gut gewählt. Und ich möchte die mit uns anschauen. Die 3 Teile umreißen so die Daseinsberechtigung von Gemeinde. Und ich könnte sagen, ihr hattet eine Offenbarung damals. Aber nein, es ist kein Stein vom Himmel gefallen, wo das drauf stand mit diesen 6 Worten, sondern ihr hattet eine Offenbarung, die Bibel. Und ihr habt sie ernst genommen, ihr habt geforscht, ihr habt gemeinsam überlegt und habt gesagt, wie erinnern wir uns bestmöglichst an diese Worte. Weil wichtig ist nicht, was ich sage, sondern wichtig ist, was Gott dazu sagt. Und für viele hier, wenn ich mich umschaue, ich sehe jetzt hier nicht total viele Kopfschütteln und sowas, ist es ganz logisch. Ja, die Bibel ist Gottes Reden für uns. Und vielleicht sitzt du jetzt am Stream oder auch hier und traust dich nur nicht den Kopf schütteln. Und ich sage, die Bibel, dieser Uraltschinken, es tut mir leid. Völlig andere Zeit, völlig andere Kultur. Damals war die Erde noch platt. Ja? Und das soll mir jetzt heute was sagen, wie Gott ist? Ja, ja. Ich habe erlebt, und ihr habt es auch erlebt, viele hier, dieses Buch hat uns viel zu sagen. Aber es ist ein ganz entscheidender Knackpunkt. Will ich dieses Buch was sagen lassen? Die Bibel ist nämlich ein Schatz, in dem wir Bruchstücke über Gott entdecken können. Und ich sage das leider ganz bewusst, Bruchstücke. Weil ich habe auch das Wort Offenbarung vorhin ganz bewusst gewählt. Wer kennt Gott vollkommen und ganz? Er traut sich keiner melden. Ich muss meine Hand auch wieder runternehmen. Wir haben einen allmächtigen, allwissenden Gott, der sich uns geoffenbart hat, der immer wieder Stücke gezeigt hat, der uns ein bisschen auf sich draufschauen lassen hat. Und vieles davon finden wir hier, gut, okay, verpackt in Geschichten, in Prophetien, in Gleichnisse, in Briefe. Ist nicht immer so einfach zu lesen. Aber da drin können wir Stücke von Gott entdecken. Mal diese Facette, mal jene Facette, mal was anderes. Wir können aber Gott nicht perfekt und vollkommen entdecken. Das werden wir erst schaffen, wenn wir vor ihm und seinem Thron stehen dürfen im Himmel. Als Menschen wird man das gar nicht aushalten, sagt die Bibel. Aber die Bibel ist ein Schatz und wir können da Gott nicht systematisch, so wie wir in Deutschland, in unserer aufgeklärten, rationalen Welt das gerne hätten, mathematisch mit Modellen und Herangehensweisen und alles perfekt ausgeleuchtet, das ist schwierig. Also Karl Barth hat versucht, das systematisch zusammenzufassen, weil nach 10.000 Seiten ist er gestorben. Also das ist ein Schinken geworden, wo er versucht hat, das alles systematisch zu betrachten über Gott, und er hat es echt gut gemacht, also nicht sehr leicht zu verstehen, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist eigentlich fast unmöglich. Wir können Gott als Menschen nicht erfassen, aber wir können immer wieder viel von ihm sehen und verstehen. Aber die Frage ist, bin ich bereit, mir von diesen Worten der Bibel was zeigen zu lassen? Ja, die Bibel ist ein altes Buch, aber sie ist top aktuell, wenn es um Gott geht. Das Wissen über Gott, was wir da drin entdecken, ist ein genialer Schatz. Denn Gott zeigt sich sehr deutlich darin, aber oft auch, wie gesagt, herausfordernd zu verstehen. Ich nur mal die Anrede, wie er sich selber vorgestellt hat. Mose hat Gott mal gefragt, ja, wie soll ich dich denn jetzt bei den Israeliten vorstellen? Und dann sagt Gott, 2. Mose 3, Vers 14, ich bin der, ich bin. Oder andere Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde. Ist eigentlich sogar die bessere Übersetzung, aber die noch verwirrender. Also Gott sagt Mose schon, du kannst mich nicht erklären mit einem Namen wie der Sonnengott oder der irgendwas, so wie bei den alten Ägyptern. Aber ich werde euch zeigen, wie ich bin in der Geschichte, in einer Beziehung. Und das ist was, was wir bei Gott immer wieder entdecken. Wir haben einen Gott der Beziehung und er zeigt sich in dieser Beziehung. Und Gott ist auch immer wieder anders, wie ich will. Ja? Er ist nicht immer nach meinem Geschmack und nach meiner Fasson, nach meiner Vorstellung. Und die Bibel ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer die ernsthaft liest, der wird mir irgendwo auch sagen, die ist ungemütlich. Die schmeckt mir nicht immer. Und doch ist es so oft befreiend zu entdecken. Und die Bibel wird dein komplettes Leben beeinflussen, wenn du sie lässt. Es ist keine einfache Entscheidung, aber meiner Meinung nach auch keine, die du frei treffen kannst. Wenn dir Gott wichtig ist und du den Gott wirklich kennen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dieser Bibel zu glauben. Weil sie ist mit Abstand das allerbeste und das allergesichertste Wissen, was wir über Gott haben. Ja, natürlich gibt es noch den Heiligen Geist, der auch mal redet und der uns Gott sei Dank auch hilft, dieses Ding zu verstehen. Ja? Aber das ist so schwierig. Der Heilige Geist kann zum Alfred was ganz anderes zu sagen wie zur Sonja und zu mir. Das hier können wir gemeinsam lesen und gemeinsam drüber ringen. Und an manchen Punkten ist es total klar. Da steht, du sollst nicht töten. Punkt. Manchmal würde man das gerne abändern, aber es steht ganz klar da. Da steht aber nicht, du sollst nicht soziale Netzwerke tagelang dudeln oder sowas in die Richtung. Also manche Dinge sind sehr klar, manche sind total unklar, weil sie zu der Zeit noch überhaupt nicht aktuell waren. Smartphone und soziale Medien. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Es ist eine Entscheidung. Und Martin Luther hat es mal so ausgedrückt, die Heilige Schrift will gehandelt sein mit Ehrfurcht und Demut und will mehr ergründet werden mit andächtigem Gebet als mit scharfer Vernunft. Wie gesagt, für unsere aufgeklärte Welt, Luther war ja ein bisschen vorher, ist das ein harter Tobak, ja? Und trotzdem glaube ich, ist es so wichtig, wie wir an dieses Buch rangehen, weil ich entdecke und merke immer wieder, viele benutzen es so als Art Bastelbogen. Die Seite, die geht nicht. Übers Wasser laufen geht nicht. Raus. Und vieles andere auch. Und dann ist das keine Offenbarung Gottes mehr, sondern dann ist es mein Bastelbogen für meinen Gott. Und es macht mich traurig, wenn es so weit kommt. Aber die Gefahr, die ist ganz schnell vorhanden, ja? Und deswegen auch diese Worte. Sie will mehr mit andächtigem Gebet, im Gespräch mit Gott ergründet werden, als mit scharfem Verstand. Oder Schlatter hat es dann formuliert, willst du dichten oder willst du hören? Willst du dir ausdenken, was Gott nach deiner Meinung tun soll? Oder willst du Gott wirken lassen? Das sind zwei verschiedene Wege, der eine schließt den anderen aus. Also Schlatter ist ein Theologe 1920 bis 1970, sowas in der Größenordnung irgendwo, ein bisschen länger hat er gelebt, aber gewirkt. Und ich finde das spannend, das festzuhalten, ja, ich muss mich entscheiden, will ich meine Meinung hier drin wiederfinden oder will ich dieses Wort, so unbequem es ist, in mein Leben reden lassen? Und glaubt mir, das ist so eine grundlegende Entscheidung. Darum rede ich gerade auch so lange drüber. Ja? Ich habe mir beim Predigtschreiben gedacht, eigentlich hätte ich eine Predigt nur darüber machen müssen. Es ist so eine wichtige, grundlegende Entscheidung. Und ich glaube an einen lebendigen Gott. Und die Grundlage, wo wir viel drüber erfahren können, ist die Bibel, die Gott mir mit dem Heiligen Geist aufschließt. Jetzt aber spannend. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an den Gott, der sich in dieser Bibel zeigt. Auch ein wichtiger Unterschied. Ja, also viele sagen ja, das Buch ist heilig, so wie der Koran von den Islamisten ist das falsche Wort. Muslimen ist das richtige Wort. Muslimen als heiliges Buch gesehen wird. Die Bibel an sich ist erstmal nicht heilig. Besonders macht sie der Inhalt, der Gott, der sich darin zeigt. Hempelmann, den werden die jetzt die wenigsten kennen, Heinz-Peter Hempelmann, Theologe, der jetzt noch lebt, der hat ein Buch geschrieben, nicht auf der Schrift, sondern unter ihr. Ich kann euch das nur empfehlen, ist ein bisschen Theologendeutsch, aber im Großen und Ganzen sehr verständlich geschrieben. Da macht er nochmal deutlich, wie er die Bibel sieht und wie er an die Bibel herangeht. Das ist natürlich entstanden in einer theologischen Diskussion, wo sich ein paar Theologen, gab es früher auch schon, aber jetzt auch noch, wo sich ein paar Theologen gesagt haben, so wie ihr an die Bibel rangeht, geht es nicht. Und da hat er dieses Buch geschrieben und es bringt mich immer wieder ins Nachdenken, wie ich an die Bibel rangehen will. Also wer das mal ausleihen will, in meinem Regal steht's. Luther hat das auch anders zusammengefasst, der sagt sola scriptura, allein die Schrift. Das ist sehr ähnlich, nur der Titel ist anders gewählt. Ihr merkt, die Bibel ist uns wichtig, aber wie gesagt, weil sie etwas zeigt. Und auf dieser Grundlage habt ihr damals, haben wir als Gemeinde auch unsere Gemeindevision, Motto, wie man es auch immer bezeichnen will, ich finde Begrifflichkeiten auch schwierig, festgelegt. Jesus kennen, Gemeinschaft leben, Menschen dienen. Und nach dieser etwas längeren Vorrede, aber ich fand sie total wichtig, uns das nochmal deutlich machen. Darum habe ich heute auch gleich zwei Bibeln hingelegt, weil es kommt auch nicht auf die Übersetzung an, sondern es kommt auf den Inhalt an. Und Übersetzungen sind auch nur ein Medium, es zu transportieren. Wollen wir jetzt mal anschauen auf diesen ersten Teil. Jesus kennen. Jesus kennen, das ist die Grundlage von allem. Aber es ist nicht wichtiger als die anderen beiden Teile. Bitte auch da aufpassen. Es ist einfach ein Teil. Und ich will es am Beispiel aus der Natur deutlich machen. Ich habe hier oben eine Blume mitgebracht und hier noch einen netten Baum in Schmalformat. Ich wollte kein so ein Riesending reinschleppen. Aber ich habe mir gedacht, das mit den drei Teilen ist so ähnlich wie Jesus kennen, ist so dieser Teil in der Wurzel. Die Verankerung in Gott. Damit da überhaupt was entstehen kann, muss es den unteren Teil geben. Gemeinschaft leben ist alles, was man erstmal so sieht. Blüten, Blätter, Äste oder Stiel oder irgendwie sowas. Das, wo wir zusammen sichtbar sind in dieser Welt und Menschen dienen, das ist dann der Teil, ohne den sich keine Pflanze vermehren kann. Es muss irgendwas geben, was ausgestreut wird. Manchmal sind es Früchte, manchmal sind es Samen. Manche werden vom Winde verweht, andere von Tieren vertragen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das sind so die drei Teile und das wollte ich euch einfach als Bild mitgeben, wie wichtig es ist, dass alles drei zusammenkommt. Heute fangen wir, wie gesagt, an mit Jesus kennen, also quasi mit den Wurzeln. Mit den Wurzeln. Wann kenne ich Jesus wirklich? Wann kenne ich einen Menschen wirklich? Wenn wir uns jetzt hier kurz getroffen haben, kenne ich dich dann wirklich? Wird jeder sagen, Quatsch. Nach 30 Ehejahren? Kenne ich vieles, aber kenne ich wirklich alles? Bei meinen Kindern, die habe ich von Anfang an gesehen, wie sie aufgewachsen sind. Na gut, irgendwann ziehen sie aus, dann kenne ich sie auch nicht mehr. Aber selbst vorher würde ich schon behaupten, ich kenne sie auch nicht immer. Also ihr merkt schon, ich glaube, wir sind nie fertig mit Kennen. Lernen. Wir sind nie fertig mit diesem Wurzelteil, über den wir jetzt reden. Und Jesus kennen ist auch nichts, was ich sagen kann, abgehakt. 12 Stunden, 24 Minuten. Check. Nein, Jesus kennen ist was Lebenslanges. Es ist eine Beziehung und es ist was, wo wir immer wieder unterwegs sind. Es ist ein Prozess, es ist Nachfolge. Ich finde das mit das beste Wort. Also auch Christsein finde ich schon falsch grammatikalisch, weil das klingt so statisch im Deutschen. Es ist Nachfolge. Und Jesus hat ja 30 Jahre inkognito auf der Erde gelebt, könnte man so sagen. Also relativ unerkannt. Ein paar Sachen hat er sich da schon erlaubt in der Zeit. Aber dann hat er angefangen und war unterwegs. Und nach seiner Taufe hat er immer wieder einige wenige Worte gesprochen. Ich habe euch die mal mitgebracht. Aus 6 verschiedenen Stellen, glaube ich. Matthäus 4, Vers 19 fängt es an. Und er sagt, komm und folge mir nach. Matthäus 9, Vers 9, sitzt einer am Zoll und Jesus sagt wieder, kommt und folge mir nach. Etliche Kapitel später, auch Matthäus 19, Vers 21, begegnet er einem reichen Jüngling, der ihn fragt, was muss ich tun? Und am Ende sagt er wieder, komm und folge mir nach. Es gibt auch Menschen, die zwischendurch Jesus begegnen und ihren Vater bestatten wollen. Und auch ihnen sagt Jesus, komm und folge mir nach. Lukas ist das. Im Johannesevangelium, die letzten 2 Stellen, ich hätte wahrscheinlich noch mehr raussuchen können. Philippus, als er Jesus begegnet, 3 Sätze und dann kommt, komm und folge mir nach. Und das Spannende finde ich nicht nur am Anfang, sondern auch ganz am Ende eben vom Johannesevangelium ist nochmal Petrus, der schon viel mit Jesus unterwegs war und dem Jesus nochmal ganz klar sagt, das Wichtige ist, folge du mir nach, nichts anderes. Also ihr merkt, wie sich das durchzieht, dieses Unterwegssein, das ist ein Prozess und wir werden nicht fertig. Das ist immer so ein bisschen frustrierend. Ich bin auch jemand, der echt gerne Dinge abhakt. Erledigt, fertig. Aber Jesus kennen ist fertig, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Auf dieser Erde ist es, glaube ich, nie fertig. Und ich muss es auch andersrum sagen. Jesus ruft immer in dieses Komm, folge mir nach. Aber jetzt rechnet euch mal die Konsequenz aus. Du gehst mit Jesus mit und dann denkst du dir, tut mir leid, weiter komme ich gerade nicht. Was passiert? Jesus geht weiter. Und du gehst weg von Jesus. Also ich finde das so herausfordernd, weil es eben was Dauerhaftes ist, weil es auch keine einmalige Entscheidung ist, sondern eine täglich neue Entscheidung, immer wieder mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn du das zum ersten Mal hörst, ist es schon herausfordernd, aber wenn du das zum 458. Mal hörst, ist es immer noch genauso herausfordernd, sich immer wieder in die Nachfolge zu begeben. Klar zu sagen, ich gehe weiter mit. Und ich kann euch nur von mir sagen, ich war wieder mal erstaunt, als ich überlegt habe, wie lange diese Entscheidung schon her ist, die wirklich bewusste Entscheidung. Dann sind das jetzt 23 bis 24 Jahre. Ich kann keinen Tag nennen, aber irgendwie so grob. Und ich denke mir, wow, es ist die Entscheidung, die mein Leben am meisten geprägt hat, ohne dass ich es damals wusste. Und es ist die Entscheidung, die wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Ich bin so dankbar, dass Gott mir da die Augen geöffnet hat und ich diesen Weg gehen konnte. Es ist nicht die leichteste Entscheidung meines Lebens gewesen, ja? Also da gibt es viele andere, die waren viel chilliger, die waren viel einfacher, die waren viel von den Konsequenzen viel easier, aber es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich mache dir Mut, triff sie jeden Tag wieder, weil auch mir, und ja, ich bin Pastor, aber auch mir kann es passieren, dass ich einen Tag mir denke, warum laufe ich eigentlich hinterher? Das ist echt anstrengend. Also heute besonders. Nee, nicht jetzt heute, aber an anderen Tagen. Vielleicht kennt ihr das. Und dann muss ich mich wieder auf und sagen, ja, trotzdem weiß ich, es ist die beste Entscheidung. Es ist die Grundlage für unser Christsein. Es ist die Wurzel, dieses Jesus kennen und zwar immer mehr kennen zu lernen. Immer wieder erstaunt, vielleicht auch manchmal erschüttert zu sein, wie unser Gott ist. Und ja, dass das Wissen Stückwerk ist, ist nicht immer erbaulich. Also ich bin damals nach Tabor gegangen, Theologiestudien haben mir auch gedacht, 4 Jahre und dann weiß ich's. Nach 4 Jahren wusste ich, was ich alles nicht weiß. Also es war wirklich ein Stück frustrierend. Im ersten halben Jahr ging das noch ganz gut. Ich dachte mir immer, wow, die wissen so viel. Und ja, ich habe echt viel gelernt. Also ich will jetzt nicht sagen, Tabor, da lernt man nichts. Bitte nicht falsch verstehen, da lernt man echt gute Dinge. Und auch echt viel. Aber ich habe gemerkt, wie viel es noch mehr zu wissen gäbe. Vor allem auch über Gott. Über die Welt sowieso noch, aber auch über Gott. Wissen ist nur Stückwerk und ich bin so dankbar, dass Gott mir immer wieder neue Dinge von ihm zeigt. Und manchmal bin ich auch dankbar, dass er mir manche Dinge erst mit viel Anlauf gezeigt hat. Weil ich weiß nicht, ob ich die alle auf einmal und am Anfang verkraftet hätte. Auf der anderen Seite entspannt es mich aber auch, weil ich muss Gott nicht perfekt kennen. Wenn du auf der Suche gerade nach einem Partner fürs Leben bist, ich sag dir das ganz ehrlich, du musst ihn nicht perfekt kennen. Also ja, man sollte seinen Partner schon halbwegs ordentlich kennen. Ja? Ich wollte jetzt nicht gerade sagen, heiratet, weil ihr euch 2 Minuten gesehen habt. Aber du musst nicht alle Facetten kennen. Man ist unterwegs, man lebt eine Beziehung, man wächst zusammen. Gott musst du auch nicht perfekt kennen, um mit ihm eine Beziehung einzugehen. Du schaffst es gar nicht, ihn perfekt zu kennen. Aber du darfst ihn Stück für Stück immer mehr kennen. Aber Jesus kennen ist nicht Programm, sondern Fundament, Wurzelballen, absolut notwendig. Also wenn wir aufhören, Jesus kennenlernen zu wollen, ist auch klar, dass oben nicht mehr wachsen wird. Dieser Baum ist so klein aus 2 Gründen. Erstens, weil man ihm nicht genug Wurzelfläche zur Verfügung stellt. Und zweitens, weil wir ihn obenrum immer wieder abschnippeln, damit er auf unser Fensterbrett passt. Also wenn wir wollen, dass Gemeinschaft wachsen kann, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir auch den Mut haben, immer wieder tiefer zu graben. Und ganz ehrlich, ich kenne ja nur die letzten 2,5 Jahre dieser Gemeinde gut und den Rest versuche ich mir durch Gespräche und anderes anzueignen. Aber ich stelle immer wieder fest, und ihr habt ja geniale Wachstumszeiten mit Gott erlebt in dieser Gemeinde. Das ist ein Geschenk, ein Privileg. Und dieser Raum war schon gestopft voll und ich hoffe und bete, dass er bald wieder gestopft voll ist. Ja, schafft zwar Probleme, aber gute Probleme. Und wisst ihr warum? Meiner Meinung nach, weil Leute den Mut hatten, tief zu graben. Nicht in diesen paar Jahren, also da hoffentlich auch. Weit vorher, weil ein Fundament da war, weil der Wurzelballen in Gott verankert war. Und dann ist was aufgebrochen, ist was passiert in dieser Gemeinde und in diese Gegend hinein. Es ist ja nicht nur Königsbrunn, es ist ja Bobingen, Schwabmünchen, Untermeidingen und Oberautmarshausen und die vielen Orte dazwischen. Da ist was passiert, das Fundament ist nicht sichtbar. Der Baum sähe für euch genauso schön aus, wenn ihr nur den oberen Teil seht. Aber lebensnotwendig ist der untere Teil. Und ich hoffe, das habt ihr kapiert. Es geht nicht darum, fromme Glaubenssätze auswendig zu lernen. Es geht nicht darum, irgendwelche Prüfungen bestehen zu müssen. Es geht darum, immer wieder Jesus kennenzulernen. Und es ist ja wirklich faszinierend. Also Jesus ist ja wirklich einer, über den wurden Tausende, Millionen Bücher geschrieben. Da wurden Filme gemacht. Es haben so viele Leute versucht, ihn zu widerlegen. Lee Strobel ist so einer der Fall. Ich bin letztens drüber gestolpert, dass sogar, oh Mist, jetzt kommt Werbung, bei Amazon Prime gerade der Fall Jesus als Film da ist. Wer ungern liest, ich empfehle auch das Buch Der Fall Jesus von Lee Strobel, steht glaube ich auch in meinem Regal. Aber man kann es gerade auch als Film anschauen bei Amazon Prime und anderen. Ein Reporter, der Jesus widerlegen will und auf der Suche Jesus findet. Ich finde es total faszinierend, wie Menschen sich an Jesus reiben, aber sobald sie in die Begegnung mit ihm kommen, fasziniert sind. Und was Jesus auch hart macht für uns ist, er ist echt eine Herausforderung für laues Kirchenchristentum. Ja? Also für einfach nur in den Reihen sitzen, das funktioniert nicht, wenn man Jesus kennenlernt, wenn man ihn wirklich ernst nimmt. Und ich weiß, es ist echt schöner und bequemer, nur sonntags hier einfach zu sitzen. Aber ganz ehrlich, dann musst du schon sehr selektiv lesen. Ja? Und nein, das mache ich nicht, weil ich Pastor bin. Das würde ich auch sagen, wenn ich kein Pastor wäre. Also Jesus fordert uns immer wieder heraus und sagt, krempelt euer Leben um, denn Gottes Reich ist angekommen. Geht mit mir und seid mit mir unterwegs. Es ist so genial, Gott mehr kennenzulernen, weil, kurzer Rückblick auf Ostern, wir einen genialen und gnädigen Gott haben, der uns so sehr liebt. Also ich habe die 2 Stellen, glaube ich, nochmal mitgebracht. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns seinen einzigen Sohn gab. Ostern, ja? Und er ist eben nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und er ist der Lebendige. Aber der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für uns. Für uns, für viele steht da. Er ist der Richter dieser Welt, er ist der Retter dieser Welt. Er ist unser Herr und wenn du ihn kennenlernst, ist es das Beste, was es gibt. Und weil Jesus auferstanden ist und nur deswegen, schaut meine Osterpredigt nochmal an, wenn ihr sie noch gehört habt, lohnt es sich, ihm auch nachzufolgen. Ohne Auferstehung, vergiss es. Aber mit Auferstehung ist es das Genialste. Und ihr merkt, wer Jesus nachfolgen will, muss den Mut haben, immer wieder mehr zu lernen und immer wieder auf Jesus, ja, und auch auf die Bibel zu vertrauen, obwohl es so ein altes Buch ist. Und wie gesagt, wegen des Inhaltes und wegen dem, was wir über Jesus lesen, nicht wegen eines einzelnen Buchstabens. Ich muss aber auch ernüchtert festhalten, unsere Gesellschaft tut es immer weniger. Auch Bibelwissen, ich bin ja leider immer wieder auch erschüttert über mich selber, wie wenig ich weiß. Und erschütternd fand ich schon damals, als ich in Tabor angekommen bin, hat, ich glaube, damals der Rektor der Hochschule gesagt, naja, das, was ihr gerade noch wisst am Ende der Ausbildung, ist das, was die Brüder vor 40 Jahren bei Beginn der Ausbildung wussten, an Bibelwissen. Und leider, leider ist es nicht besser geworden. Ja? Jetzt denke ich mir manchmal schon, boah, der geistige Grundwasserspiegel sinkt immer mehr unter uns. Das ist ein hartes Urteil und da nehme ich mich auch an die eigene Nase und ich möchte euch Mut machen, macht's anders, grabt tief, lernt Jesus wieder gut kennen, lernt auch die Bibel kennen, damit wir unseren Gott kennen, damit wir wissen, an wen wir glauben. Denn es macht 50% der Fehlchancen aus. Also Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Ich weiß nicht, wie man das ordentlich sagt, dieses Gleichnis. Matthäus 13, ich habe den Text mal nicht mitgebracht, wer es selber nachlesen will, Matthäus 13, die Verse 3 bis 9. Da erzählt Jesus ein Beispielgeschichte und sagt, Glauben weiterzugeben ist so ähnlich, wie wenn ein Sämann sät. Ein bisschen was fällt auf den Weg, ein bisschen was fällt auf steiniges Gestrüpp, ein bisschen was fällt in die Dornen und ein bisschen was fällt auf guten Ackerboden. Und 50% Weg und Steine geht nicht auf, weil es keine gescheiten Wurzeln kriegt. Gut, 25% geht da nicht auf, weil irgendwas anderes ist erdrückt und 25% geht auf. Aber ich finde das ein Bild, ja, bei diesem Gleichnis wird deutlich, 50% geht nicht auf, weil der untere Teil nicht passt. Ja? Da gibt es zwar vielleicht mal kurz eine schöne und dann ist Ende, weil der untere Teil nicht passt. Weil der Wurzelbereich nicht passt. Tief zu graben kostet Kraft, kostet Zeit, ist herausfordernd. Ich muss mich immer wieder hinterfragen. Und wie gesagt, selbst nach 25 Jahren als Christ, und mancher sitzt hier und würde das bestätigen, mit 70 Jahren als Christ, muss man sich immer wieder hinterfragen, habe ich das Ding richtig verstanden oder habe ich es manchmal auch nur gedacht? Wollt Gott mir jetzt heute wieder was Neues sagen? Aber es ist kein Leistungsziel. Bitte, bitte nehmt das ernst. Es geht nicht um Leistung, es geht um Beziehung und jemand besser kennenzulernen. Es geht nicht darum, dass wir was abarbeiten. Juhu, ich habe die Bibel wieder mal durchgelesen oder irgendwie sowas. Sondern es geht darum, dass wir Beziehung erleben. Es ist der Boden, in dem wir unsere Wurzeln graben dürfen. Und ich will dich das ganz bewusst jetzt fragen am Ende. Wie gut kennst du Gott und wie gut kennst du Jesus und wie ernst nimmst du auch die Bibel für dein Leben? So viel als erste Gedanken zu unserer DNA, zu dem, was uns ausmacht als Gemeinde. Wir haben es uns nicht selber ausgedacht, sondern wir bauen auf diesem Fundament, das wir in der Bibel entdeckt haben. Und ja, vielleicht haben wir auch manchmal einen Tick falsch gestaut. Wir sind Menschen. Darum finde ich auch den Titel gut. Ich stehe nicht auf der Schrift, ich bestimme nicht, sondern ich stehe unter ihr. Ja, sie darf bestimmen, nicht ich. Und ich wünsche mir und bete, dass wir tief graben, und dann merken, wie diese anderen Teile in uns entstehen, weil Gott der Handelnde ist. Gott segne euch bei all dem Nachdenken. Amen.